This is Gino the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
So,
Dere,
grüß euch. Das ist der erste Podcast einer unendlich langen Serie.
Ewig,
also No Limits, über Powerlifting und über alle Fragen, die Powerlifting betreffen. Und wir versuchen dem mit gutem Wissen und Gewissen.
Nach bestem Wissen und Gewissen.
Genau, nach, ja. Ist besser, zu beantworten. Wer sind wir zwar? Fangen wir an.
Peter immer Hofstet- bei mir.
Ja,
du immer leichter.
Stell dir mal vor, Peter.
Ja. Peter Hofstetter, ich bin aktuell so jobmäßig Bundestrainer vom österreichischen Kraft-Dreikampf-Verband und Powerlifting-Trainer. Genau, ich glaube. Online-Coach, viel mehr mache ich nicht.
Ne? Ja, ganz wichtig ist Bundestrainerkraft-Dreikampf, glaube ich, das ist genau einer in Österreich.
Gibt's halt
einen. Ja, und dadurch enorm viel Erfahrung auf dem Gebiet, wo es darum geht, mit Wettkampfathleten zu trainieren, Plateaus zu durchbrechen, ja, und das Beste aus einem Athleten eigentlich rauszuholen und auf der einen Seite im Training und auf der anderen Seite logischerweise auf der Plattform direkt. Das sind zwar unterschiedliche Gebiete, zu denen werden wir sicher irgendwann mal podcastmäßig kommen, ja, wo so der große Unterschied ist,
genau,
zwischen einem Plattform-Coach und einem Online-Coach oder einem programmerstellenden Coach.
Genau, der Plan war eigentlich schon so, dass wir halt jetzt einmal ein paar Fragen beantworten, aber schon halt in Zukunft, vielleicht schaffen wir das, wir sind ja international in Zukunft wahrscheinlich noch mehr gemeinsam unterwegs, dass wir uns da vielleicht auch ein paar raussuchen, die mittlerweile kennen wir relativ viel, dass wir,
genau,
sich da zusammensetzen mit ein paar und schauen, was so, weil es ist schon ein bisschen ein Unterschied natürlich, jeder gibt beim Training alles, aber Weltmeisterschaft ist Weltmeisterschaft.
Richtig,
ne?
Auf der, ja, Plattform schaut es dann ganz anders
nicht nur, aus. Nicht nur leistungsmäßig, sondern Druck, alles drum und dran. Ne?
Genau, und wir sind heute dazu da, dass wir Fragen beantworten, die von euch gekommen sind, und wir sitzen da im Dust Gym, Intelligent Strengths, und man kann da wirklich mit gutem Gewissen auch wieder mal sagen, das ist das beste Gym der Welt. Jeder, der noch nicht da war, ihr
Kehrt
müsst
her.
Daher kommen. Wenn ihr Ahnung über Training habt, dann findet ihr hier alles, was ihr benötigt. Und noch viel mehr, also egal, was ihr über Training wisst und über Bodybuilding wisst oder über Kraft-Dreikampf wisst oder Gewichtheben, wir haben mehr davon. Wir haben neue Dinge, die ihr noch nicht kennt. Also das war ganz wichtig, dass ihr da vorbeischaut. Und wir sitzen da im Seminarraum jetzt gerade.
Völlig richtig.
Und haben vor uns unsere PCs.
Wunderbaren elektronischen Geräte, wie du es schon genannt hast.
Elektronischen Geräte. Und da haben wir die Fragen, die ihr an uns geschickt habt. Und bitte das in Zukunft auch so weitermachen. Wo kann man die Fragen hinschicken eigentlich?
Einerseits bei uns an unseren Instagram-Account, den wir in Zukunft gemeinsam betreiben werden. Also für alle, die schon gefragt haben. Ja, der Alex bekommt Internet und Instagram.
Ja, wirklich?
Ja.
Ja.
Oder? wer war das?
Das war Bodybuilder.
Profi habe ich gehört.
Profi-Bodybuilder, ja. Also ich glaube, Österreichs bester Profi-Bodybuilder.
Ja.
Und ich glaube, der einzige weltweit, der naturell einen 50er-Ärmel hat, scharf.
Ja.
Weil alle anderen, die sagen, sie sind Profis, sondern mehr sind 50er, unser naturell, sind nicht naturell.
Nein, unmöglich.
Ja, das geht nicht.
Nein. Das ist übrigens, ja, ist auch, ja, sehr interessant. Ja. Käme null aus, nämlich. Na, ja. Wie wir jetzt gehört, unten da gerade, ja, bei welchem Verband trittst du an? Ja, der irgendwie GN, weiß ich nicht was. Ja, die nehmen ja nur Lymphdetektor als Test. Und ich hab's zuerst nicht glauben können.
Ja, Lymphdetektor-Test und der FFMI wieder herangezogen. Aber das können wir dann nächstes,
ja,
Mal reden. Also ist interessant, dass ich Instagram kriege. Im Endeffekt wird der Peter Instagram betreuen. Und ich will schauen, dass ich das irgendwie mache, dass er irgendwelche
Videos schickt. Oder wir werden noch wen finden, der,
ja,
dein Instagram,
genau,
betreut.
Ja, das gibt es ja auch. Ne?
Ja.
Und da könntest du die Fragen hinschicken unter dem Barbell Program.
Der Barbell Program, ja, generell. In Zukunft dann, also es gibt jetzt schon als Homepage thebarbellprogram.com oder aktuell noch info@powerliftingcoach.net per E-Mail. Aber unsere Homepage ist gerade im Aufbau, unsere gemeinsame. Die wird hoffentlich in den nächsten Monat dann fertig werden.
Ja.
Muss. Setzen wir das Messer an.
Es, ja, schaut großartig aus.
Das ist Wahnsinn.
Wir haben schon super Ideen gehabt. Und ja, und da könnt ihr eure Fragen hinschreiben und wir versuchen die, oder wir werden die uns anschauen, recherchieren und dann hier beantworten.
Genau.
Ja. Ich würde sagen, dann steigen wir direkt ein, oder?
Ja, fangen wir mit der ersten an. Die erste ist nämlich eine gute, ganz gute Einstiegsfrage. Wie seid ihr zu Powerlifting gekommen oder zum Powerlifting gekommen?
Wer von uns zwei war eigentlich früher dran?
Du.
Dann fange ich an.
Ja.
Also ich bin 2009 eigentlich 2008 zu Powerlifting gekommen. Okay. Der Grund war, ich bin eingestiegen beim Kraftsport Mares oder Power Gym Donaustadt im 22. Bezirk und da ist ein kleines Studio gewesen, völlig verwinkelt, ockfackte Hitten bis zum Umfallen, aber alles an Eis, was man braucht und vor allem die Leute, die man benötigt, völlig wahnsinnige, die halt nur drum und dran waren, dass irgendein schweres Gewicht bewältigen und da sind der Andi und ich, also mein Bruder, eingestiegen dort und haben den ersten Kontakt, zumindest ich, mit Powerlifting gehabt. Der Andi hat ein bisschen früher angefangen.
Dreikampf auch schon? Also
der Andi hat Dreikampf schon gemacht, 2007, glaube ich, in
erster
Linie. Ja, oder 6 sogar, also da war er jünger. Da kann ich dir mal eine Geschichte dazu erzählen. und ich habe meinen ersten Wettkampf gehabt 2009, das war die erste österreichische Raw-Staatsmeisterschaft, das heißt
Meisterschaft.
Ohne
österreichische
Equipment.
Meisterschaft hat es dann.
Österreichische Meisterschaft, richtig, ja. Genau. 2009 war im Florido Tower in Wien. Wir haben, glaube ich, gehabt, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, ich glaube, wir haben 17 Teilnehmer gehabt. Und zwar Männer und Frauen gemeinsam, nicht in einer Gewichtsklasse, sondern overall. Und ja, das wurde mir dann irgendwie gefesselt. Ich habe dort, ich weiß nicht, im ersten Powerlifting-Wettkampf 300 Kilo gekommen.
Ja.
Und ja, seitdem bin ich dabei geblieben. Und dann bei der ersten WM habe ich dann gemacht, 2013, 14 und eben 18 jetzt wieder. Und EM habe ich dazwischen dreimal gehabt auch. Das war die erste ebenfalls auch. Mhm. 15, 16 und 17. Das heißt, ich war bei der ersten österreichischen Meisterschaft dabei, bei der ersten österreichischen Staatsmeisterschaft, bei der ersten EM und bei der ersten WM, wo das RAW gegeben hat. Wenn es zu Olympischen Spielen kommt und das ganze RAW ist, dann bin ich auch dabei. Ja. So bin ich eigentlich zum Powerlifting gekommen. Trainiert habe ich schon immer eigentlich seit 1998. So habe ich den ersten Schritt in der Fitnesscenter gemacht und seitdem bin ich nicht mehr raus.
Ja. Ist eigentlich witzig, nämlich haben wir sie eh letztens unterhalten, dass die hauptsächlich oder die größten, die einzigen Wettkämpfe, die du gehabt hast, waren international.
Ich habe national 11 Wettkämpfe gehabt und da waren aber irgendwelche Bankdruckmeisterschaften auch dabei und international 7. Arnolds Classics habe ich auch mal bestritten, richtig, ja.
Aber ist nur Geizheim, das zählt eigentlich nicht.
Das ist einzig, was zählt.
Ja. Je nachdem, wen man fragt.
Genau, wie war es bei dir?
Viel später eigentlich erst. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, 2012 oder so erst, die erste Wiener Landesmeisterschaft. Ich habe eigentlich früher, also trainiert ja da schon ewig, klarerweise, und habe auch so Pseudo-Bodybuilding angefangen.
Jeder
eigentlich.
Bodybuilding,
jeder, ja. Was, aber wo halt keiner sagt Bodybuilding dazu. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, weil ich arsch ausgeschaut habe.
Ja.
Heute auch noch, ne, aber nur schwerer wenigstens.
Das ist wichtig.
Ja. Und habe dann aber eigentlich immer irgendwelche anderen Sportarten gemacht. Ich war zeitlang Lacrosse gespielt. Kennt kein Mensch, ist jetzt auch
nicht das
so
ist nicht auf ein, das ist ja. Nicht auf ein Bredel wie Schach, das ist ja, auf ähnlich wie Football, nur ja, mit dem Schläger. So circa.
Ist ja. Auch nicht das, wo früher mir alle gefragt, das ist das mit dem Dings von dem
Bud Spencer.
Ja, von Bud Spencer. Miami irgendwas.
Ja, ja. Nein, ja.
Ist auch nicht. Dann habe ich nachher Brazilian Jiu-Jitsu gemacht, ein paar Jahre, auch relativ intensiv, und aber immer Krafttraining nebenbei gemacht.
Ja.
Und dadurch, dass ich in nichts in meinem Leben so richtig gut war, haben wir gedacht,
Kraft-3-Kampf
ist das Richtige.
Ja,
aber nein, es hat mich vor allem angefragt, auch so Mannschaftssportarten oder Spielsportarten oder Kampfsportarten, wenn du dir ein Jahr lang auf irgendwas vorbereitest und hast ein Pech dort, weil du irgendwie den besten Gegner vom Turnier hast in der ersten Runde oder sonst was, es sind viel zu viele Faktoren, die du selber nicht beeinflussen kannst. Und in Wahrheit ist das Geilste bei Kraft-3-Kampf, wenn es einer verbockt, bist das du.
Ja,
weil
du hast recht.
Es gibt keinen Trainer, der ein schlechtes Programm geschrieben hat, oder es gibt kein, das war
schlechtes in der Halle oder sonst
irgendwas.
Ja, genau. Ja,
also ich bin so schwer als normal.
Ja, nein, normal habe ich das immer, die Bank war rutschig, ne, dann,
Alter.
Ja, habe ich es voll gemacht, ne?
Ja.
Also, das ist, glaube ich, auch, ein sehr wichtiger Faktor, dass Kraft-3-Kampf eigentlich ein Sportart ist, wo man sich ja individuell an jedem Rädchen drehen kann, ja, und man selbst sehr stark dafür verantwortlich ist.
Ja.
Oder die Genetik logischerweise.
Ja, das aber selbst, das ist
Maß selber. Das ist Maß selber, wo die Leistung oder die Reise halt hingeht. Ja.
Es gibt nicht, dass ich im Studium mache 200 und dann beim Wettkampf 180 nicht Bike.
Ja.
Ja, ich meine, da muss ich wirklich, das weiß ich aber auch früher, wenn ich krank bin oder weiß ich nicht was. Aber so wie es ist, so ist.
Genau. Also das war, so wie zum dritten Mal schon, wollte ich irgendwas sagen und mir fällt es nicht ein, weil ich einfach überwältigt bin vom Nächsten.
Also ist ein Wahnsinn.
Ja. Wo der jeweilige Reiz an Kraft-3-Kampf liegt, meinst du? Oder meint der Herr?
Meint der Herr, ja. Also der Herr, der die Frage gestellt hat, ja, aber hat halt uns definiert, also die als Raw-Kraft-Dreikämpfer und mir Equipped-Kraft-Dreikämpfer. Wobei das jetzt, also ich war, also Equipped mache ich jetzt vielleicht die letzten anderthalb Jahre, nicht einmal zwei Jahre eigentlich so richtig. Und habe eigentlich damit angefangen, weil ich damals die Stelle als Sportwart im ÖVK zuerst und dann Bundestrainer übernommen habe. Und es geht halt einfach nicht, dass du irgendwas betreust, was du nicht selber machst.
Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Das ist das, was ich sagen wollte eigentlich. Mir war immer klar, wenn ich irgendwo, und das ist mein Anreiz, eigentlich immer der Beste sein will, zumindest das, was mir mitgegeben ist, hergibt, ja, war mir immer klar, ich muss irgendwas reißen im Kraftsport. Damals schon, das hab ich in den 90er Jahren schon gewusst, Ende der 90er, wie ich angefangen habe. Also ich muss auf jeden Fall irgendwo so gut werden wie möglich. Ich muss Leute coachen, die selbst so gut werden wollen wie möglich und dass es auch werden. Ja. Und, oder Teams, ja. Und ich muss mich so weit und so lang wie möglich fortbilden, damit ich darüber gescheit bin. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass du diese drei Faktoren einfach vereinst und das über 20 Jahre, naja. Ja. Und dann sieht man, was rauskommt, dann sich 40 Jahre machst, ne, dann bist du wieder Paul Steinmann oder sonst irgendwelche Koryphäen, die einfach ewig dabei sind. Ne. Ja. Aber zurück zu der Frage, der jeweilige Reiz, bei oder dir,
ja. Andere Frage, ja. Warum hast du
das ist genial. Das ist perfekt. Das ist
genial.
Also, wir haben hier einen Podcast-Raum, der natürlich nach außen abgeriegelt ist. Da draußen steht On Air, es scheißt nur jeder komplett drauf und ich finde das großartig.
Es ist auch zugesperrt.
Ja. Wieder auftreten, die Regel.
Aber es ist, wir müssen jetzt mal das Schloss austauschen. Es ist einfach da brutale Kraft vorhanden.
Ja, aber der Putzdame.
Ja. Was aber, ich glaube, das muss man leider nachher ausschneiden. Das ist so raschelnd,
oder? Nein, das hörst du doch nicht.
Nein, optimal.
Ja.
Die Frage ist eher, ich würde die Frage eher umformulieren, warum machst du keinen Equipped-Kraft-Dreikampf?
Das wollte ich mal, Peter.
Ja.
Und zwar bei den Arnold Classics habe ich mir extra einen Anzug bestellt, weil ich gewusst habe, das ist ein Equipped-Deadlifting-Wettkampf.
Ja, es ist nicht Raw der Equipped. Es ist Kraft-Dreikampf.
Richtig.
Oder Kreuzheben. Alles genau, andere ist nur Klassik oder Raw oder also der schlechte oder der Teil, wo halt weniger Gewicht bewegt
wird. Ja, ich habe das versucht und habe das einfach probiert und habe ihn mit einem Titan Velocity mehr oder weniger im Training versucht, bei Training gehabt, da habe ich 5 Sets mit 3,20 gehabt. Und weil die 3,20 sind bis zum Mitte Oberschenkel aufgefahren wie 200 Kilo und dann bin ich nicht verreckt, weil mit meiner Technik hast du ein Lockout-Problem, wenn du einen Anzug anziehst. Ja. Und das Lernen innerhalb von 5 Wochen war nicht drinnen gewesen, deswegen habe ich es lassen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht ungeil.
Ja.
Ich hebe da immer sehr gerne aus bei Beinbrücken.
Also drum auch zur Frage, was ist der Reiz oder was? Ich meine, natürlich, weil viele glauben dann immer, es ist der Reiz, wenn man einfach mehr Gewicht bewegen kann oder viel mehr draufgehen kann oder keine Ahnung was. In Wahrheit ist es einfach nur was anderes, halt eine viel technischere Komponente.
Ja.
Wir haben uns eh schon oft unterhalten bei dir, was gerade eben, dass du halt einfach brutal stark bist mit der Technik, die du hast.
Arschloch-Technik.
Nein, aber also irgendwann einmal findet halt der Körper was raus, wie so sie optimiert, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Und das ist Equipped, ist halt super schwierig, ne? Weil du kriegst relativ viel vorgeben. Wobei Kreuzheben mit Anzug ja eh noch das Simpleste ist.
Genau.
Der Pauli hat zu mir gesagt, wie man da das Coaching genommen hat bei dem RTS-Seminar, haben wir gesagt, soll man einen Anzug auch noch gehen zum Heben? Und er hat auch gesagt, na, solange du zur Stange runterkommst, ist wurscht, ne?
Ja,
aber beim Beugen und beim Drücken ist halt unglaublich viel technischer und ganz was anderes. Und du musst halt die Spur viel mehr kontrollieren. Ja?
Also ich war im Kopf für sowas noch nie bereit.
Ja.
Ja, das war mein Problem.
Aber es ist ja eigentlich nur, weil diese ganze Diskussion Raw und Equipped oder sonst irgendwas, das ist ja, kommt man vor, ist eh schon eine Spur besser wieder. Aber vor 2 Jahren, wie Raw halt echt stark geworden ist in Österreich oder stärker geworden ist in Österreich, war so, nein, Equipped, das mache ich nie, das mache ich nie. Mhm. Und dann hast du Equipped-Leute gesagt, ja, jetzt kommen die Raw-Leute und übernehmen alles. Das ist ja totaler Irrsinn. Ne?
das sind, für mich sind das zwei völlig unterschiedliche Ausprägungen einer Sportart.
Ja. Und was aber nicht heißt,
sehen. Genau, ja, man kann profitieren davon.
Ja, genau. Was aber nicht heißt, dass man nicht beides machen kann. Weil wenn man sich jetzt anschaut, nächstes Wochenende, der Tony Cliff, amtierender Europameister Raw, amtierender Europameister Equipped.
Der kommt übrigens da ins Gym und
erklärt
das uns, aus, wie man Equipped trainiert oder Equipped wettkämpft. Und der kann beides.
Ja.
Und der trainiert komplett allein.
Also komplett allein.
Der trainiert auch Equipment komplett alleine. Der geht allein nicht ins Shirt. Ja, ja. Jeder, der von euch schon, der weiß, wie lange es dauert, eventuell ein Shirt anzuziehen oder einen Anzug, der macht es alleine.
Ja, und hebt sich das, und das Anziehen geht ja noch, aber er hebt sich das selber raus. Das heißt, der Mensch hebt sich dann an die 300 Kilo Bankdrücken selber raus.
Dass der aber wahnsinnig ist, müssen wir dazu sagen.
Das ist auch völlig irre.
Ich meine, der ein Power Rack. Ne? Ja. Also. Aber wir finden eigentlich beides geil. Ja? Ob das Equipped oder Raw ist völlig egal. Beides hat seinen Reiz. Absolut. Warum ich Raw? Naja, weil ich vorher schon 10 Jahre trainiert habe, dann mit Raw Powerlifting leicht eingestiegen bin, mit Equipped nie eigentlich Kontakt gehabt hat vorher. Und ja, und dann bin ich dabei geblieben. Das ist der große Grund eigentlich.
Ich glaube, das Problem ist auch, du brauchst halt auch immer jemanden, der sich gut auskennt mit dem Zeug. Ne? Und jemand, der da vor Ort hilft.
Ja. Ja. Zu Beginn bist du uns aufgeschmissen.
Ja, schau's, weil es ist die Hürde halt auch viel größer, weil wie willst du anfangen damit? Du brauchst ein Gewand, was da passt, du brauchst jemanden, der es da anziehen kann. Ja. Also ich glaube, das ist Reiz da oder dort. Ich glaube, jeder, der Raw Kampf-Dreikampf macht, sollte irgendwann einmal Equipment ausprobieren. Ja, in irgendeiner gewissen Art und Weise. Und schauen, ob es am Tag oder nicht.
Eine Knieventasche habe ich schon mal oben gehabt.
Ja, also
Raw with Raps. Also das gibt es eh schon, ja. So, Conditioning für Powerlifter, das war eine Frage.
Ich glaube, am Video sieht man genau, wie mein Gesicht so ein bisschen
lang geworden ist. Ich bin jetzt gerade ins Gesicht eingeschlafen. Ich habe mir daheim schon das Gesicht eingeschlafen. Folgendes, also Conditioning für Powerlifting ist eigentlich, man muss mir die Frage vielleicht, wer sie ja immer jetzt gestellt hat, ich würde es gerne ein bisschen umformulieren, nämlich Conditioning fürs Leben. Und das macht schon sehr viel Sinn, dass ich einfach unterschiedliche körperlichen Systeme einfach trainiere, auch das Herz-Kreislauf-System, ob ich dazu jetzt Conditioning sage oder Ausdauertraining, ob ich Herz-Kreislauf-Training sage oder Cardio, wie es die Bodybuilder machen, ob ich das mache auf einem Radl, auf einem Stairmaster, mit einem Schlitten, mit Kettlebells oder sonst irgendwas oder mit irgendwas tragen, das ist völlig egal, es kommt immer auf den Hauptfokus an, was ich trainieren will. Und da finde ich Conditioning aus Gesundheitsgründen für Powerlifter sinnvoll, weil wenn ich nicht gesund bin, dann bin ich nicht stark. Ne? Wenn ich mit einem Herzbotschen im Spital liege, dann wird mein Squat-PA wahrscheinlich jetzt nicht so hoch sein, wie er sein könnte ohne Herzbotschen. Deswegen macht schon sehr viel Sinn, das auch durchzuführen, vor allem wenn ich in der schweren Gewichtsklasse hier und da mal bin. Wir reden jetzt nicht von Gewicht machen oder für in eine Gewichtsklasse kommen, da macht es nämlich weniger Sinn. Aber aus Gesundheitsgründen macht schon sehr viel Sinn. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es sehr selten gemacht, hat aber auch einen Grund. Ich habe bis 2010 Sport studiert und war zwangweise Ausdauerathlet zum großen Teil und habe das auch sehr, sehr, sehr lang gemacht. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich Herz-Kreislauf-mäßig mehr Probleme als jetzt, nämlich jetzt habe ich gar keine. Ja. Aber ich muss schon sagen, macht schon sehr viel Sinn, das einzubauen.
Aber
nicht zu übertrieben.
Ja, genau. Aber es stellt sich halt die Frage, warum muss der Schlitten sein, warum muss der Kettlebell sein, warum muss irgendein Loaded Carry oder sonst irgendwas sein? Weil ich glaube, dass sowas überschätzt wird oder einfach im Internet propagiert wird, weil es halt geil ausschaut. Mhm. Aber wenn ich mich 4-mal die Woche eine halbe Stunde aufs Rad setze, Low Intensity oder 3-mal,
wird
es wahrscheinlich mehr bringen.
Absolut, ne? wenn das Herz-Kreislauf-System diese Struktur ist, die du trainieren willst, dann nimm bitte eine typische Methode des Ausdauertrainings. Ja. Wenn du ein schwacher Athlet bist, würde ich dir Laufen nicht empfehlen. Ja. Aber ein Radlfahren oder Stairmaster ist sicher das Mittel der Wahl, das du verwenden solltest. Ja. Sleds, Kettlebells oder irgendwelche Carries machen meiner Meinung nach schon Sinn, aber nicht unbedingt für Conditioning. Mhm. Die machen mehr Sinn, dass ich in einer Phase weit weg vom Wettkampf Gelenkstrukturen in einem Winkel trainiere, den ich eigentlich nicht belaste bei normalen Wettkampfübungen. Mhm. Und somit erstens einmal kraftfähig in unnatürlichen Winkelsystemen bleibt, oder in Winkelbereichen bleibt, Nummer 1. Nummer 2, dass ich Muskeln eigentlich primär erwische, die vielleicht eine sichernde Funktion haben während meiner Mainlifts. Und da kann das schon sehr viel Sinn machen, aber nicht für Conditioning unbedingt, sondern eher für, da passt der Ausdruck GPP für mich GPP, besser, nämlich eher für eine Prävention von Verletzungen. Ja. Da macht Sinn.
Ich glaube auch, dass es nämlich oft verstanden wird, ja, ich mache jetzt GPP oder ich kriege da doch eine höhere Arbeitskapazität oder sonst irgendwas. Ja. Aber das ist für einen Kraft-3-Kampf speziell, ist eh klar, hat sowieso keinen Übertrag. Ja. Ja. Und alles andere, ja, als Trainingstag oder so wie es der Dave Tate hat es einmal gesagt, glaube ich, dass er das manchmal vor einem leichten Training macht, dass er Schlitten zieht oder als aktive Erholung oder sonst irgendwelche Sachen, dann keine Frage, warum nicht? Aber
der Dan John hat gesagt, you can't sell a walk. Und deswegen gibt's Schlitten, Kettlebells, Carries, deswegen gibt's diese ganzen Equipment, wo man halt etwas verkaufen will dazu. Manchmal ist es Spazierengehen auf dem Berg einfach das Intelligenteste. Ja. Und das ist für Conditioning, vor allem für die Schwergewichtler sicher das Intelligenteste, was machen können.
Was hältst du davon, wenn man in einer Deload-Woche zum Beispiel Overhead-Walk mit dem Jog so mit 120 Kilo macht, oder?
Ich kann die Sinnhaftigkeit weder bestätigen, noch dementieren.
Okay.
Weil ich leicht befangen bin in der Hinsicht, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn man sich eine Grundsubstanz oder Grundstruktur, also sagen wir so, wenn man die Grundfähigkeit aufgebaut hat, weil jahrelanges Training in CrossFit oder Bodybuilding, dann macht also ein Deload-Week, wo ich dann auf einmal Lifts mache, die viel zu schwer sind und mich eigentlich viel zu hoch belasten würden, nicht so viel Schaden, sagen wir so. Ich würde aber jeden mal davon abraten, in einer Deload-Week etwas zu machen, das sehr, sehr, sehr belastend für auf der einen Seite das zentrale Nervensystem ist und auf der anderen Seite für jegliche muskuloskeletale
Strukturen. Aber das ist interessant. Wir mehr Deload-Fach noch, weil Deload ist generell spannend, weil es ja jeder anders macht. Ja.
Gibt's aber eindeutig, was ich machen soll.
Das stimmt. Ja. Es gibt ein paar Dinge, die man auf jeden Fall machen muss. Ja. Dann ist ja die Frage, welchen Verband man startet.
Ja, ja, genau. Der PC ist Injury ausheilen.
Okay, nächste Frage, auch recht interessant. Wird ein Athlet langfristig immer besser, wenn er mehr Muskulatur aufbaut? Oder gibt es Ausnahmen, wo es sinnvoll ist, langfristig in einer niedrigen Gewichtsklasse zu bleiben? Also eher klassische Frage vom kann man sagen, was der Hofer-René, ne? Der die 83er relativ ausgereizt hat. Und eigentlich nur Begründung braucht, dass er in die 93er geht jetzt, glaube ich.
Ah. Ja. Okay, René, pass auf, ich habe mir da immer für die extra was zusammengeschrieben, wenn ich das finde.
Das ist relativ am Anfang.
Das ist relativ am Anfang gewesen. Ah ja. Pass auf, grundsätzlich folgendes. Als Powerlifter ist, sagen wir so, außer die Schwergewichtsklasse, der lässt mich da mal weg. Als Powerlifter performst du sicher am besten bei einem Körperfettanteil von im Bereich 12-15%.
Das Witzige ist, da hat mir der Dietmar Wolf einmal gesagt, bei einer Ausbildung, bei einem damals in Norwegen durfte keiner unter 14% Körperfett haben.
Dietmar Wolf ist doch ein ziemlich radikaler. Das dürfen die Deutschen so an sich
holen. Unter 14% baut man keine Muskelmasse auf, also keine Kraft auf.
Oder so. Ja, aber es ist zwar radikal, 14% und nicht 13,5%, aber im Endeffekt, das stimmt, zu tief darf man mit dem Körperfettanteil nicht gehen, wenn du
langfristig. Außerhalb vom Wettkampf.
Ja, genau, das sowieso nicht. Ja. Wenn man dann einmal runtercutet, aber der Cut bei einem Powerlifter ist meistens nicht ein Fettcut wie bei einem Bodybuilder, sondern er schaut komplett anders aus, weil bei einem Körperfettcut verlierst du einfach unheimlich viel Muskelmasse auch dazu. Also wenn du einen Körperfett-Cut machst, verlierst du von dem Körpergewicht, das du verlierst, sicher, wenn ein Bodybuilder einen Diätzyklus macht von, sagen wir jetzt einmal, 6 Monaten und der verliert 10 Kilo, sind von den 10 Kilo 3-4 Kilo reine Muskelmasse und das kannst du als Kraft-3-Kämpfer nicht leisten. Ich würde Folgendes sagen, man sollte die Klasse muskulös ausfüllen. Das wäre das Um und Auf. Das heißt, baust so viel Muskelmasse auf, wie nur geht. Und dann schaut man, wo man endet. Und wenn du dann endest bei, sagen wir, 88 Kilo, na, dann muss man sich entscheiden, was man tut. Ja, endest du aber im Bereich 90 oder 91 Kilo, dann ist ziemlich klar, in welcher Klasse dass du starten solltest. Also schau, dass du so muskulös massiv wie möglich wirst. Ja.
Vor allem finde ich, ist auch eine Altersfrage, was mir aufgefallen ist. Ich habe viel zu viele Athleten gesehen, die in der Sub-Juniors-Klasse, sie ewig lang zum Beispiel für die 59er, 66er oder 74er, whatever, limitiert haben, in einer Phase, wo sie eigentlich massiv Muskelmasse aufbauen hätten können. Ja, natürlich ist interessant, wie kompetitiv bin ich in der Klasse dann oder was kann ich dann erreichen. Ist schon klar, dass bei den Sub-Juniors in der 59er nur zwei Starter gibt und dann bin ich Vize-Weltmeister. Ne? Aber das soll halt das Ziel nicht sein.
Ja. Das du entwickelst dich selber nicht weiter und das ist, wie du richtig gesagt hast, das Problem ist es, das kann sein, dass du ein oder zwei Jahre nicht so kompetitiv bist, wie du es gewohnt bist zu sein.
Ja.
Und da muss die egomäßig, das ist eine harte Geschichte. Das ist keine Frage.
Ja, aber das ist eine witzige Geschichte, habe ich mit Gustav Hedl und geredet, habe ich das erzählt über den Metti?
Nein.
Aber die dürften Sie ein bisschen kennen.
Der Gustav Hedlund ist in der 93-Kilo-Klasse vor allem Junioren unschlagbar.
So weit schön weg es gibt. Nebenbei einer der schönsten Menschen der Welt.
Auch das, ja. Zeitschönster noch ein Mette.
Ja, genau. Ja. Ja. Und darum kennen Sie sich ein bisschen, was beide bei der WM auffallen, weil sie halt wunderschön sind. Und der Hedlund hat mich gefragt, where is your athlete, Mette? Und sage ich, das jetzt hat in die offene Klasse gewechselt, also nicht gewichtsmäßig, sondern also altersmäßig. Und zusätzlich sagt er, okay, ja. Und außerdem ist er eine Gewichtsklasse nach oben gegangen. Und sagt er so, dann hat er wieder länger nicht international dann da sein.
Don't see him a long time.
Then he won't be here for a long time. Aber es ist halt, wirklich, es stimmt halt schon, weil wenn du, also ist der Sprung in die offene Klasse schon ein Wahnsinn. Ja? Und zusätzlich eine Gewichtsklasse auch noch, heißt jetzt nicht, dass nicht der richtige Schritt war für den Matti, das glaube ich schon, dass der richtige Schritt war, aber dass er da halt wieder dort ist, wo er als Junior in der 93er war, vom Weltniveau her.
Oder? Aber das Coolste ist, der Mette ist egal.
Ja, aber du kannst es ja auch nur so machen.
Ja.
Das ist, wenn's.
Weil der Mette taugt
wenig und das ist genau. Das taugt, Und wenn die das fertig macht, dann ist es halt schwierig.
Ja. Ne? Also du limitierst dich irgendwann mal selber. Das heißt, wenn du immer runtercutten musst, 4-5 Kilo, ja, dann ist die Frage, vor allem wenn du so jung bist wie du, dann ist die Frage irgendwann einmal, okay, ich muss den nächsten Klassenschritt machen.
Ja. Wobei, es ist ja auch die Frage, wie schwer fällt man der Cut, ja? Also, wenn man sich jetzt gerade beim René, wenn man sich für die WM angeschaut hat, natürlich war es ein Cut und es wird ihm schon nicht so geil gegangen sein, aber wenn ich den Vergleich mit der Langmartina zum Beispiel ziehe, die ja auch einen Gewichtscut gehabt hat von eigentlich nur 2-3 Kilo oder so, glaube ich. Und der René, glaube ich, hat ja 6 Kilo oder noch mehr gemacht und der hat sich ja quasi im Vorbeigehen verloren.
Ja.
Wir waren einen Tag vor dem Wettkampf am Flughafen oder 2 Tage vor dem Wettkampf am Flughafen beim Mäcki. Ne?
Richtig. Also, ich meine, je schwerer du bist, desto halt, weniger sind 6 Kilo wert.
Ja, und wenn es da leicht fällt, dann macht es ja Sinn. Aber ich glaube, es schließt sich ja auch mit der Frage dann, weil viele auch immer fragen, wie viel Hypertrophietraining für einen Powerlifter sinnvoll ist oder macht der Hypertrophie-Block überhaupt Sinn? Der Dr. Mike Isertel hat das, glaube ich, immer gesagt, wenn ich so schon nur um 100 Gramm in die Klasse komme, jetzt ist die Frage, warum soll ich noch viel Hypertrophie-Blöcke machen?
Ja.
Was bringen mir die? Baue ich 1 Kilo Muskelmasse auf, den ich ja sowieso wieder abnehmen muss?
Stimmt. Stimmt, aber natürlich für extrem austrainierte Athleten.
Ja,
na sicher. Wenn du jetzt einer bist, der so jung ist wie du und du bist sehr stark, aber du hast hundertprozentig noch einiges an Hypertrophie-Potenzial.
Ja.
Hundertprozentig, ja.
Bizeps am meisten.
Richtig, und das ist am wichtigsten. Aber da ist auch, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Vielleicht kommt die Frage heute eh noch, sonst das nächste Mal, wie oft man Hypertrophie-Zyklus machen sollte und so weiter. Aber das können wir uns dann
noch anschauen. Aber das ist ja, weil auch die 83 ist ein gutes Beispiel, weil der die Klasse gewonnen hat, der Charles Dickens, der Army, der hat Orgen gehabt, dass er Cut gehabt, dass er auf der Bühne beim Beugen Streifen gehabt hat am Quadrizeps. Der hat hinten beim Aufwärmen Sojasauce gesoffen.
Ja.
Also, der sagt aber auch, das war's für ihn mit der Klasse.
Ja, das war's nicht mehr durch.
Na, und wenn ich da dann noch
die nicht. Die Willi kenne ich übrigens genauso.
Geht die auch
Willi statt in der 3, sie hat gesagt, sie macht's nicht mehr, weil sie limitiert sich ständig selber.
Ja.
Es geht ihr immer Arsch beim Wettkampf, sie gewinnt zwar alles, sie gewinnt zwar immer, aber sie hat gesagt, ihr ist wichtiger, ich meine, sie hat schon alles gewonnen, aber trotzdem, ihr ist wichtiger die persönliche Entwicklung. Ja. Als dass sie jetzt vielleicht 2-3 Jahre nicht kompetitiv sein kann.
Urgescheit, weil die 63 ist ein Wahnsinn, ne? Da willst du nicht gleich vorne mit sein.
Ja.
Aber das ist, die Katerei ist halt sowas, das ist, glaube ich, auch über die letzten Jahre noch ein bisschen ärger geworden, weil ich habe mit dem Ross hab ich drüber gesprochen, dass der Alice McLean für die WM, der war kurz davor, der hat so einen Orgen-Cut gehabt, war kurz davor, dass der Ross gemeint hat, den sollten wir eigentlich aus dem Wettkampf nehmen. Also, weil der ist nach der Abfahrt gelegen mit Decken, Schüttelfrost,
die
Augensachen.
Ja.
Und der war aber einer, der immer leicht in der Klasse, ja. Leichter in der Klasse war eigentlich.
Ja? Ist aber einer, der zum Muskelaufbau neigt.
Er ist ein Wahnsinn. Ja. Ich habe mich gefragt, ich, macht der viel Hypertrophie oder sonst irgendwas? Hypertrophiert halt gut.
Ja, der neigt dazu, der muss die Schuhmantel so und so geht das an Ärmel.
Aber gut. Ich glaube, das sind viele Fragen, die halt dann bei sowas zusammenkommen.
Grundsätzlich Klasse mit Muskulatur auffüllen. Ja. Das ist das Entscheidende.
Und dann?
Punkt. Außer in der offenen Klasse, da musst du platt werden. Hüftigst. Du bist nicht kompetitiv mit 135 Kilo in der offenen Klasse.
Unter 150 brauchst du nicht mit.
Brauchst du nicht antreten. Ja. Ja.
Das ist,
ja. Hat andere Gründe.
Okay, das ist eine relativ coole Frage, die ist bei dir gar nicht drinnen.
Ja.
Und zwar geht es um Equipkraft-Dreikampf, wo und wie man das Equipment überhaupt verändern darf.
Das interessiert mich eigentlich auch.
Ja, ist nämlich witzig, weil aktuell das Einzige, oder was eigentlich hauptsächlich gemacht wird, sind halt Anzüge bei den Trägern eingenäht, oben, dass kürzer sind. Das darf 3 cm, wenn es über 3 cm oben stehen würde, muss das nach innen nähen. Dass das nicht mehr siehst. Also es darf nicht mehr als 3 cm oben rausstehen. Das Witzige ist aber, nach Reglement darfst du eigentlich den Anzug und auch das Shirt, und das Shirt ist genau einzeichnend wo, eben auch bis zu diese Zentimeter verändern. Aber jede Naht, die original ist, also an jeder originalen Naht darfst du eigentlich verändern.
Ah, okay.
Also manche haben es noch, dass die Ärmel enger, verstehe überhaupt nicht, dass man beim Bankedruckshirt die Ärmel enger macht.
Man muss die Asteln gerader machen.
Denen?
Ja.
Das einzig Limitierende bei jedem Shirt ist immer da oben.
Ja.
Gernot, glaube ich, braucht er 46er Brust und 50er Ärmel. Aber das ist die häufigste Frage. Meistens halt eben 3 cm beim Träger oben. Wenn es mehr als 3 cm sind, muss man es nach innen klappen. Darfst aber innen nicht nur einmal annähen. Ja, okay. Weil dann wäre es ja mehrlagig. Weil es bringt ja sicher 50 Kilo, wenn da oben der Träger...
3 cm Braderstrafe ist der doppelt ist.
Das ist ja...
Dreifach eigentlich.
Multiply.
Ja.
Also so Blödsinn, ja.
Ich weiß nur, aufpassen muss man, ich hab einen Gürtel gehabt, da habe ich alle unterschreiben drauf lassen.
Ja.
Wirklich starken.
Ja.
Und die haben immer den Gürtel komisch angeschaut, aber wir sind eigentlich immer durchlassen. Hm. Das war eigentlich kein Problem.
Grundsätzlich glaube ich so, du darfst auf deinen Gürtel deinen Namen oder einen Sponsor tragen oder die Nation, so wie auf allen Equipment.
In Sponsor in dem Fall bitte nur die Gürtelmarke. Nicht an Sponsor
Kondomi.at
oder D oder so.
Auch gut, aber...
Ja. Ja.
Oder was hat der Kirschbaum oben stehen? Weiß ich nicht.
Fotosuche. Wenn das so in die Sauna geht.
Ja. Aber das darf man haben.
Ja.
Man muss IPF sponsern. Also bei IPF Wettkämpfe IPF sponsern. National ist wurscht. National kann es jeder Sponsor sein.
Ja.
Der nicht das Ansehen des ÖVK schädigt. Und
ja, da erkundigt sich bitte immer, dass es...
oder in Deutschland halt, beim BVDK ist wahrscheinlich anders. Ist,
ja.
Weil die, da ist, glaube ich, da weiß ich, die dürfen national oder bei regionalen Wettkämpfen noch viel mehr an Equipment verwenden, was bei uns nicht mehr geht.
Nicht der Fall ist. Ja. Ja. Bei uns ist es bei den Landesmeisterschaften eigentlich schon so, dass nur das IPF-zertifizierte Equipment erlaubt ist. Ja.
Was aber geil ist, weil in Wahrheit, du fangst ja eh mit dem Sport an und wenn ich mir einen Gürtel kaufe, brauche ich mir keinen kaufen um 30 Euro, dass ich mir in einem Jahr wieder ankaufe um 100 Euro.
Ja.
Weil ein Intergürtel oder Titan, die billigeren kosten 100 Euro und halten genau ewig.
Ja.
Ja, also drum, wenn...
Also in einem guten Gürtel super auf keinen Fall sparen. Auf keinen Fall.
Ja.
Der halt, das ist wirklich, den nimmst du ein Leben lang mit.
Okay, also soweit geht es um die Anzüge. Das war früher arg. Früher haben die Japaner Titan Brust und Inzer Ärmel oder so gehabt.
So.
Oder umgekehrt, ja.
Das ist jetzt angestickelt.
Ja.
Das war erlaubt.
Nein, es war nie erlaubt.
Okay.
War eine Urschule. Aber ist ja egal, ne?
Also, okay,
kann er schauen. Ja, früher war das ein bisschen anders. Aber so ist es heutzutage. Okay, unsere Meinung zu Overload-Training. Also, so Dinge wie Slingshot Bench oder Block Pulls oder Heavy Walkouts oder Rack Pulls und diese ganze Zeug.
Also, ob das sinnvoll ist, das einzubauen, also, wo man mehr Gewicht bewältigen kann als in den Wettkampfübungen. Grundsätzlich unterliegt das Ganze, um da ein bisschen wissenschaftlicher zu werden, dem Prinzip der posttitanischen Potenzierung.
Aber das ist geil.
Ja.
Jetzt warte mal ganz kurz, weil ich schaue mir sicher, ob das Handy auch noch rennt und aufnimmt.
Ach so.
Ja.
Ich
habe größtes Vertrauen eigentlich, ne? Aber
ob es überhaupt aufgenommen hat, ne?
Aber perfekt.
Das
schaut gut aus.
Ja. Also grundsätzlich ist das ganze posttitanische Potenzierung. Das heißt, da gibt es zwei Richtlinien zu dem Ganzen. Das hat zum Beispiel der Ben Johnson hat das angeblich vor dem Sprint eingesetzt, der hat 300 Kilo halb negativ Kniebein gemacht und sind aufgeholfen und dann eine halbe Stunde später ist er rausgegangen und sprinten oder eine Viertelstunde später, weil er meint, dass nach einem maximalen Reiz diese schnellen Muskelfasern schneller wieder rekrutierbar sind. Da kennt zum Beispiel 7 Wochen einen Heavy Walkout, bevor man einen schweren Satz macht. Da kennt er dieses Prinzip der positronischen Potenzierung irgendwie reinwackeln, ist aber sehr unsicher, weil auf der einen Seite potenziert es die vielleicht, auf der anderen Seite ermüdet es die. Ja? Also man muss immer aufpassen, wie man es einbaut. Heavy Walkout ist was komplett anderes, ja, oder einfach ein schwerer Liftoff, aus zum Beispiel ein Overload-Training im exzentrischen Bereich, wenn du zum Beispiel mit einer höheren Last runtergehst und mit leichteren Last hochgehst. Ja. Also das ist eigentlich vom Prinzip was anderes. Das würde man, so einen Exzentrik-Overload, würde man einbauen in einen Zyklus, der normalerweise weit weg vom Wettkampf ist. Das heißt, so 2 bis 3 Monate, ich habe tatsächlich nachgeschaut bei Supertraining, im Buch, nicht bei Supertraining bei Mark Bell, der das aber wahrscheinlich auch sehr gut weiß, sondern im Buch von Mel Siff und Verko Schanski, und die sagen, dass die Athleten, die das verwendet haben, so 2 bis 3 Monate das Ganze vor dem Wettkampf verwendet haben und dann geglaubt haben, dass sie einen Benefit bekommen.
Dazu, wahrscheinlich die Trainingseinheiten auch sehr lang auseinander, oder?
Richtig, Trainingseinheiten sehr lang und das Ganze kannst du nur kurz einsetzen. Das Ganze ist geringes Volumen, das heißt, du machst pro Trainingseinheit maximal 2 Sets mit sowas, mit so einem Overload, und du machst einen Block, der auf keinen Fall länger ist, auf 3 Wochen oder so irgendwas, wo du das einbaust, und dann musst du wirklich eine Ruhe geben und das Ganze von unten wieder aufbauen, sonst zerstörst du sie komplett. Also das ist ein zentral nervös derartig belastendes Training, wo es zusätzlich zu deinem normalen Training dazu kommt, das ist immer vergessen, dass du eventuell eine Schwelle überschreitest, wo du dann einfach dekompensierst. Also du kannst einfach nicht mehr, du kannst dich auf das einmal anpassen. Und du brauchst dann danach Zyklen, die wirklich vom Volumen her geringer sind, von den CT her geringer sind, langsam wieder aufbauen, eventuell einen Deload-Zyklus, dass du nachher dann zu der Leistung wieder kommst, meiner Meinung nach überschätzt.
Ich wollte auch gerade sagen, weil dann ist wieder die Frage, wie viel verliere ich vom Anpassungseffekt, den ich vorher gehabt habe eigentlich.
Ja.
Aber das ist ja, also so klassisches exzentrisches Training ist ja relativ wenig vorhanden mittlerweile.
Also
Weight Releaser.
Genau,
Weight Releaser. Und da ist aber die maximale Zusatz, also da ist die Zusatzlast zum Maximal, im Vergleich zur Maximallast jetzt nicht so extrem viel höher, oder?
Nein, du machst normalerweise etwas, du bist ein bisschen über Maximum, ja. Stehst dann, sagen wir, du bist bei 5 bis 6, 7% über Maximum exzentrisch, und stehst dann halt auf mit 90% Fmax. Ja. Oder 80%
oder 85%. Wie viele Wiederholungen hast du? Du hast das gemacht, ne?
Ja. Also du kannst eh bei Weltreleasern ist sowieso nur eine Wiederholung. Ja. Und dann machst du dann 1, 2 drauf oder so irgendwas. Schon. Genau, ja. Reicht aber, würde aber auch nicht reichen. Aber es fühlt sich immer gut, wenn man 1, 2 noch drauf macht. Okay. Man darf aufpassen, da steht bei manchen Literaturquellen, dass man danach durch diese positronische Potenzierung stärker ist. Also, es kostet dir dermaßen viel Energie, mit Weightreleasern rauszugehen, zu stabilisieren und dann wieder und runterzugehen mit der Kraft, dass du, auch wenn du posttetanisch potenziert bist, was ich jetzt erst gesagt habe, du so müde bist, dass du das nicht nutzen kannst und dann wirklich die Schwerdust aufzustehen, obwohl du nur bei 85% Fmax bist, das macht dich fertig. Deswegen da wirklich im konzentrischen Bereich mit weniger Gewicht arbeiten, als man glaubt.
Der Monolift ganz geil, ne?
Das ist perfekt. Ja. Weil da könnte das besser sein. Ja. Weil das Aussage mit der Weltrelease ist die Hölle.
Also das ist. Ja, ist wie mit Ketten und Bandeln.
Völliger Wahnsinn.
Das ist auch.
Völliger
Wahnsinn. Ist noch ärger.
Also unserer Meinung nach überschätzt. Ne?
Ja, also vor allem was Exzentrik angeht. Ja. Wobei so Dinge wie, wenn man es getrennt sieht, also Heavy Walkouts oder Heavy Liftoff,
ja,
schon ganz gut funktionieren können.
Ja.
Also vor allem Heavy Walkouts beim Beugen, wenn ich Leute habe, die Probleme mit Zahlen haben. Okay. Ja, was Powerlifter haben oft kein muskuläres oder Kraftproblem, sondern oft ein mentales Problem.
Davor fangen wir mit dem Sport überhaupt an.
Ja, genau. Aber da ist halt schon, wenn ich dann genau weiß, wie sich zum Beispiel 170 oder bei einem Mädel oder sonst irgendwas beim Rausgehen anfühlen, dann wissen sie das schon einmal. Dann bist du nicht einmal schon erschlagen. Ja. Die Jennifer Thompson schwört auf extrem schweres Rausheben und statisch halten auf der Bank.
Mhm.
Ja. Ich glaube, die hat 180 oder noch mehr auf
das,
der Hand.
Und das macht es vor dem eigentlichen Training oder aus eigener Training?
Ich glaube, das macht es vor dem eigentlichen
Training. Da macht es Sinn. Ja. Ja. Das ist dann das PTP.
Ja. Ja.
Also der Walkout, und das muss man ein bisschen trainieren, von wirklich exzentrischen Overload-Training auf der einen Seite und dann nur statischen Halten auf der anderen Seite.
Slingshot ist sowieso meiner Meinung nach was anderes, weil Slingshot ist
Trizepslastiger drücken. Richtig, Slingshot ist dann mehr oder weniger wie drücken mit Schwert, ne? Du hast zwar ein bisschen
in die Richtung. Genau, so es geht. Beziehungsweise, dass ich finde auch, dass der Übertrag vom Slingshot oder Magnum Ram noch eher, weil der unterstützt relativ viel, auf Shirt gar nicht so extrem arg ist.
Ja.
Weil es ist ganz was anderes. Ja. Weil Shirt ist nicht so, ich zieh mal Shirt an und es hilft halt mit, sondern alter Shirt ist, ich muss schauen, dass ich irgendwie runterkomme und irgendwie wieder raufkomme in Wahrheit. Ja. Und da finde ich eher, habe ich Lockout-Probleme, kann vielleicht das Slingshot helfen.
Ja.
Das würde ich eher so sehen. Blockpuls, keine Ahnung, habe ich eh schon in meinem Interview auch mit Kumpel Alex gesagt, finde ich ein totalen Bullshit.
Komplett. Aber, ja, okay. Also vor allem für konventionelles Heben.
Ja.
Also Overload, weißt du, kein Overload lukrierst, weil du durch Blockpuls bist eigentlich nicht stärker als bei normalen Puls.
Selbst wenn ich stärker bin, ist ja total illusorisch, dass, wo stelle ich meinen Block dann hin? Ich bin ja nie in der Position, wo es schwer wird.
Ja.
Weil wenn es mir beim normalen Kreuzheben oder bei einem Maximalkraftversuch schwer wird, dann bin ich ja entweder schon drunter schlecht oder bin in einer schlechten Position dort, wo der Block ist.
Weißt du, unten im schlecht
wurst. Ja, oder, genau. Ja. Oder also für Lockout-Probleme am Block zu nehmen ist...
Also nochmal zusammengefasst, ich würde jetzt in dem Fall, wie du gesagt hast, drei Unterteilungen machen. Nämlich auf der einen Seite diese posttetanische Potenzierung, wo du Heavy Walkout oder Heavy Liftoff machst, die Sinn machen können. Auf der anderen Seite einen exzentrischen Overload, der mit Vorsicht zu genießen ist, eventuell bei hoch austrainierten Athleten, weit vom Wettkampf, geringes Volumen, also auf jeden Fall mit geringem Volumen und geringer Häufigkeit. Und der dritte Punkt ist, dass ich ein muskuläres System overloade, wie zum Beispiel durch einen Slingshot.
Ja.
Wo ich sage, okay, ich will meinen Trizeps overloaden, aber in einer Ankdrückbewegung, dann macht das Slingshot Sinn und das kann man ja über längere Zeit
einbauen. Also wie Bänder von oben und Bänder von
unten. Genau, das kann man über längere Zeit einbauen. Also diese drei Dinge sind zu unterscheiden beim Overload-Training.
Gut. Genau, macht Sinn. Gute Frage, ne? Die Frage ist, ob höherfrequentes Training effektiver als niedrigfrequentes Training ist, wenn das Trainingsvolumen gesamt gesehen das gleiche ist. Also in Wahrheit angespielt auf diese norwegische High-Frequency-Studie, die damals gute Ergebnisse erzielt hat eigentlich in der Studie, aber halt mit Vorsicht zu genießen.
Die haben das damals so gemacht, die haben das Volumen gleich gelassen bei ungefähr national relativ guten Kraft-3-Kämpfern und haben eine Gruppe dreimal in der Woche das Volumen drin lassen und die andere Gruppe das gleiche Volumen auf sechsmal aufgeteilt und man ist drauf gekommen, dass nicht nur die Maximalkraft, sondern auch die Muskelmasse bei den Leuten, die sechsmal in der Woche trainiert haben, extrem gestiegen ist,
muss ich sagen.
Also darüber gibt's nur ein kleines Abstract, da gibt's die ganze Studie nicht. Also, ich kann
sagen, die Studie ist, glaube ich, einmal präsentiert worden bei einem Kongress und das war's. Und da gibt's
nur diese Dings, das war's, ja. Die Norweger sind dann daraufhin eigentlich ziemlich gehypt worden, es war ein Mythos, eben Dietmar Wolf und so weiter und seine norwegischen Athleten, die sehr gut sind. Jetzt im Moment geht man in die Richtung und das machen fast alle Kraft-3-Kampf-Programme gleich, dass ich 2 bis 3 Mal einen Lift trainiere, dass ich eine Frequenz zwischen 2 und 3 Mal habe. Mhm. Beim Bankdrücken ein bisschen häufiger, beim Kreuzheben ein bisschen geringer, aber ungefähr in dem Range 2 bis 3 Mal pro Woche einen Lift, ja, oder Hybridform des Lifts,
ja.
Und dann ist man eigentlich auf einer relativ safen Seite. Meiner Erfahrung nach, je leichter Athlet, desto mehr Frequenz hält er aus. Ja. Und je leichter das absolut bewegte Gewicht, Ray Williams, der mit 400 Kilo beugen muss, sonst tut sich dort nichts mehr, der kann das nicht 3 Mal in der Woche machen, der kann das nur 1 Mal in der Woche logischerweise machen und muss sich dann wirklich für Assistenzübungen holen. Also das absolut bewegte Gewicht entscheidet, ob ich eine hohe Frequenz nehme oder eine geringe Frequenz.
Wobei das auch so witzig ist, das ist auch so interessant, genau dasselbe habe ich auch immer gesagt, oder genau dasselbe sieht man natürlich auch beim Großteil der Athleten, dann habe ich aber auch leichte Athletinnen, die umstellen wollt von 3 Mal die Woche trainieren, also ganz normales 3 Mal die Woche trainieren, auf eine zusätzliche Trainingseinheit bei gleichbleibendem Volumen oder maximal höheren Volumen und es war die Leistung schlechter als vorher. Ja? Nämlich nicht so, dass sie irgendwie extrem gefordert war oder irgendwie nervös ermüdet war oder sonst was, es war einfach, sie hat einfach viel leichter stagniert. Oft ist es halt auch, glaube ich, das darf man nicht vergessen, dass wir halt keine Profiathleten haben oder sind. Ja, und ich meine, wir sind gern da. Wir sind 5 bis 6 Mal die Woche da.
Ja.
Und in ganzen oder halben Tag. Ja.
Ja.
Auch wenn wir nicht da arbeiten oder auch nicht trainieren.
Ja.
Ja, ja, ist einfach so.
Also aber es gibt Profis, aber
ja, genau.
Ohne Sprechbezug.
Ja, genau. Ja. Aber es gibt halt auch Leute, die ihr Leben außerhalb haben, habe ich mal sagen lassen, und da ist halt, da ist es halt manchmal vielleicht mehr wert.
Sich.
Ja, ja, okay.
Ja.
Da ist halt manchmal wahrscheinlich erholsamer, einen Tag am oder einen Abend mit Freundinnen zusammen zu sitzen oder vom Fernseher zu liegen. Und das, wenn man das gleiche Volumen in den anderen Einheiten schafft.
Ja? Wenn dir dieses zusätzliche Volumen vielleicht ein paar Prozente mehr Leistungssteigerung bringen würde, aber gleichzeitig viel mehr Prozent Stress bringt, ist der Performance-Outcome geringer.
Ja.
Und das ist das Entscheidende. Ja, also der Overall-Stress darf nicht steigen dadurch. Aber bleib bei 2 bis 3 Mal in der Woche und du bist auf einer safen Seite
pro Lift. Die kann ich eigentlich fast überall, die kann ich sogar bei 3 Einheiten einbauen, ganz gut einbauen.
Ja. Ja. Also das war sinnvoll.
Das geht ganz gut. Ja. Auch ich habe auch eine Zeit lang relativ viel, 5 Trainingstage die Woche geschrieben.
Ja.
Und bei allen, wo ich jetzt wieder zurückgegangen bin, auf 4 Tage, alle besser.
Oder besser.
Alle besser.
Ja.
Weil es entweder machen sie was dazu im Leben oder haben wir Leben, ja, und es ist einfach, funktioniert einfach besser.
Auf 15 Mal trainieren geht, schreibe ich meistens irgendein
das habe ich jetzt so gehabt.
Rehabilitationsscheiß.
Ja, oder leicht Schrägbank oder so irgendwas.
Ja, genau, ja.
Okay, also drum, das, wie es Alex schon zusammengefasst hat,
2 bis 3 Mal
eher die Frequenz der Lifts und das Volumen ist, okay, schwierige Frage. Was machen da Alex und ich, wenn wir Athleten haben, die ein Plateau bei einem Lift erreichen oder die sich halt in einem Trainingszyklus nicht mehr steigern können oder nicht adäquat steigern können?
Frage mal, bitte, sucht aber.
Ja, schwierige Frage eigentlich, weil es von so vielen Faktoren abhängt.
Adress.
Weil es ist halt, ich habe halt auch, der Zugang bei jedem Athleten ist ein bisschen unterschiedlich. Einerseits ist es halt interessant, ist es ein Raw-Athlet, ist es ein Equipped-Athlet, weil Equipped habe ich halt immer viel mehr Faktoren, die sich ändern. Es ist nicht immer nur die alleine Maximalkraft-Raw-Steigerung was ein Plateau durchbrechen kann. Manchmal ist es auch Equipment oder gewisse Equipment-Umstände oder anderes Equipment. Oder generell versuche ich mittlerweile in circa 4-Wochen-Zyklen, wobei ein 4-Wochen-Zyklus eh meistens 5 Wochen dauert, weil ich jetzt mittlerweile eine Intro-Woche schreibe, bei den meisten Intro-Woche, dann eine 3-Wochen-Zyklus und dann eine Deload-Woche meistens, also das hat sich bei den meisten alles ganz gut herausgestellt, dass ich da versuche, einen Zyklus zu finden, der ganz gut funktioniert, ja, wo sich die Leute ganz gut steigern. Und tut sich da nicht mehr sonderlich viel, dann adaptiere ich einmal zuerst die Variation. Also nicht die Hauptübung, die bleibt meistens, sondern dann die Variation. Ja, also statt halt, was weiß ich, 2 Sekunden passierte Kniebeuge, dann Pin Squats, wenn es Sinn macht, ja, wenn ich es brauche. Schau aber, dass ich nicht zu weit wegkomme. Also jetzt nicht Pin Squats austauschen gegen Belt Squats oder so. Blödsinn. Ja. Das ist ein Zugang. Ja, also so durch Variation, die nicht zu groß ist, versuchen, das zu ändern. Oder oft ist es ja auch, weil war jetzt immer sich ehrlich, ob ein Athlet jetzt 3x4, 4x3, 4x5, 4x6 macht, am Ende des Tages ist es wurscht. Ja. Ja, weil sie so lange über einen gewissen Prozent oder RPI-Bereich bleibt, wird er sich steigern. Und dann kann man mit so Dingen spielen, wo man wöchentlich oder täglich die Intensität und das Volumen variiert.
Genau.
Dadurch täuscht man sich manchmal selber. Ja. Also so undulating.
Periodization.
Ja, funktioniert manchmal.
Eins darf man nicht vergessen, ein Plateau ist völlig normal. Man muss einfach dann dranbleiben. Man vergisst oft, dass der beste Plateau-Buster mehr oder weniger einfach die Trainingslebenszeit ist. Ja, also je länger du musst einfach weiter trainieren, dass die Linearität bei deiner Leistungssteigerung nicht ständig die gleiche sein kann, ist völlig klar. Das heißt, du musst es so verstehen, dass dein Leistungspool ist eben ein Pool. Ja, also stell dir vor, so ein Waschbecken, ja, oder so ein Schwimmbecken oder so irgendwas, ja. Und du gibst Wasser rein. Wenn du von außen drauf schaust, dann, du weißt zwar, du füllst Wasser rein, aber du merkst nicht, dass sich irgendwas verändert beim Pool. Du musst halt warten, bis das Wasser überschwappt. Und erstens überschwappt, hast du eine neue Leistung. Aber du musst einfach dann dabei bleiben und dem Körper auch erlauben, dass er über diese akkumulierten Anpassungsreize, die über Monate und Jahre auf den Körper einwirken, dass die dann zu einer erhöhten Leistung führen. einfach dabei bleiben. Ein Plateau ist was völlig Normales. Ja, das heißt nicht, dass der Trainingsplan völlig falsch war. Der David Riggs trainiert seit 40 Jahren mit dem gleichen Trainingsplan zum Beispiel. Aus Beispiel. Mit komplett dem gleichen Trainingsplan, gleiche Intensität, gleiches Volumen, alles gleich.
Niedrige Intensität nämlich.
Ja, das nämlich ist extra, ja.
Niedrige Intensität.
Und eins muss ich noch sagen, natürlich kann es sein, dass man dann was ändern muss, vor allem ein Anfänger, grundsätzlich. Wenn du völlig fucked up bist und müde, dann brauchst du einen Deload. Ja, meistens. Und das vielleicht sogar über längere Zeit oder sogar eine komplette Off-Season, wo du dich um andere Komponenten kümmerst, nämlich um Muskelaufbau zum Beispiel. Wenn du dich nicht fucked up fühlst, ja, und es geht einfach nichts weiter, dann brauchst du entweder mehr, dann brauchst du wahrscheinlich mehr Volumen. Und das nicht gleich doppelte Satzanzahl, sondern einfach zwei Sätze mehr in der Woche.
Ja, ja. Ja. Das ist, was ich vergessen habe. Frequenz erhöhen funktioniert manchmal, zumindest beim Bankdrücken.
Ja.
Ja. Wenn ich einfach einen zusätzlichen Bankdrücktag in einer Variation dazugebe.
Das stimmt, das
beim Bankdrücken ist sehr gut. Weil viele haben einfach ein zu geringes Volumen oder ja zu geringes Volumen beim Bankdrücken. Ja. Warum sind Bodybuilder gut im Bankdrücken? Ja, weil sie das dauernd machen.
Richtig. Und haben auch Variation drin.
Ja, haben wir Variation drin, einerseits, das stimmt. Aber das finde ich zum Beispiel bei Mike Teixeira ganz gut. Wenn er sagt, weil wenn manche fragen, ja, wie wäre ich besser im Lockout beim Bankdrücken? Ja, Bankdrücken.
Ja,
das ist nicht so schwer.
Einfach füll den Pool auf, bis er irgendwann übergeht. Ja. Und dann wart wieder, bis der nächste Pool übergeht.
Weil in Wahrheit ist ja auch so, wenn man da von einem Plateau spricht, wie lang ist das Plateau? 4 Wochen? 8 Wochen? Was ist denn das?
Ich habe Plateau gehabt auf 5 Jahre.
Ja, aber was ist das auf deine Karriere hingesehen? Ja. Ja. Wenn ich mich im Jahr beim Biken um 10 Kilo steigere, wenn ich schon ein guter Athlet oder eine gute Athletin bin, nachher das ist ein Wahnsinn, ne?
Ja.
Aber in weiterer Karte in 4 Jahren.
Ich zum Beispiel, ich habe das erste Mal 300 Kilo gekommen 2008 im Training. Und habe das erste Mal beim Wettkampf mehr oder im Training mehr als 300 Kilo gehoben, 2000 und jetzt kommt es, 15. Das heißt, ich habe 7 Jahre die gleiche Leistung gehabt. Jetzt kann man sagen, was hast du für einen Scheiß trainiert? Ich habe trainiert wie ein Vollviech. Ja? Also die 6 Tage in der Woche, Vollgas, also alles drauf. Was hat sich verändert? Das hat mich 2 Sachen verändert. Nummer 1, ich habe den Körper einfach mit Reiz überfluten, irgendwo muss weitergehen. Und Nummer 2, ich habe dann wirklich beim Kreuzheben, habe ich einfach die Frequenz, in dem Fall, habe ich um 1 erhöht. Mit einer Hybridübung. Also ich habe einmal in der Woche Kreuz gekommen, ja, und einmal habe ich auch eine leicht andere Variation von Kreuzheben gemacht. Also ich glaube, und ich bin, und das wirst du mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich bin nicht mehr so oft zum Muskelversagen im Kreuzheben gegangen. Ja. Also die API-Zahl war tiefer unten. Mehr Technik,
5,
mehr Reiz. Es war bei 9,5.
Ja.
Also das war, es sind wirklich minimalste Änderungen. Ja. Was meistens kein guter Plan ist, ist drüber drücken, ja, schwerer und drüber masseln. Das ist meistens ein Setup für Desaster.
Genau.
Das kannst du vergessen.
Wir sind aber fix verletzt.
Ja.
Vielleicht machen wir noch eine Frage.
Und machen dann, wir
mal eine? Ja. Ja, Wahnsinn, dauert ja lang. Aber ist eh gut.
Wie soll ein effektiver Deload in Bezug auf Dauer, Spezifität, Volumen und Intensität aussehen? Also, das grundsätzlich.
Das sind Grundsatzdinge, hast du
sicher. Genau. Grundsätzlich soll ein Deload immer das System deloaden, das du hauptsächlich belastet hast. Das heißt, ein Bodybuilding-Deload ist meistens wirklich eine Wochenpause, weil du muskulär eigentlich fertig bist.
Das ist arg, das kriege ich da jetzt mit, weil da extrem viele Bodybuilder sind. Ja, ich habe jetzt 5 Tage Trainingspause. War der in Urlaub oder was ist mit dem? Nein, das ist Deload.
Die brauchen das, weil die Gelenksysteme, die muskulären Systeme müde sind und was willst du ohne, der Muskel ist der Schlüssel zu jedem anderen System. Ja, wenn du den nicht gebrauchen kannst, sag ich's ihm. Im Powerlifting brauchst du vor allem meistens einen zentralnervösen Deload. Das passt, du musst versuchen, den ZNS mehr oder weniger eine Ruhepause zu gönnen. Was in dem Fall nicht hast, dass du nicht trainieren gehen sollst. Das kann es heißen, aber wahrscheinlich heißt es nicht. Das heißt, du gehst trainieren, machst aber Lasten, die auf jeden Fall unter 80% oder um die maximal 80% deiner Maximalkraft liegen. Weil, und da natürlich auf Kampf zum Muskelversagen, nicht einmal annähernd. Weil sonst alles, was über 80% ist, oder weit über 80% belastet dein zentralen Nervensystem sehr, sehr, sehr stark. Das heißt, du reduzierst massivst das Volumen, und so ungefähr um 50%, und die Intensität bei Hauptübungen, in einem Deload, das würde ich sagen.
Ja. Ich hab schon die verschiedensten Dinge probiert mit Athletinnen und Athleten und alles Mögliche funktioniert. Mittlerweile funktioniert es am besten, indem ich zumindest um 2 bis 3 Sätze reduziere. Also ein klassischer Deload aktuell bei mir ist so 3x5 der Grundübung mit 70%, allerhöchstens 75%. Meistens nehme ich eine Assistenzübung raus am Tag und lasse sie aber schon noch ein bisschen so Bodybuilding-Sachen dazu machen. Grundübung bleibt aber immer drin. Ich habe auch schon, ja, weil ich das einmal, ich habe mal einen Kurs gehabt bei einem australischen Powerlifter, der Strength Coach ist vom Haftar Björnsen.
Ja.
Er macht ein bisschen einen anderen Deload. Und zwar seine Deload-Woche ist die geringste Wiederholungsanzahl, 1 bis 2 Wiederholungen, bei der höchsten Intensität, dafür maximal 1-2 Sätze. Also der hat quasi Peak Week, also Meet Week, quasi nicht Peak Week, hat dann nahezu 0 Assistenzen drinnen und das war's. Also der hat einmal schwer Bankdrücken, einmal schwer Kreuzheben, einmal schwer Kniebeugen drinnen, ein bisschen was dazu noch, einmal noch Bankdrücken und das war's. Ja, der macht halt übers Volumen, der reduziert halt das Volumen massivst und...
Also das ist ein wichtiger Punkt. Ja, Volumenreduktion ist es um und auf.
Das ist nämlich was, was viele vergessen, weil viele machen eine Deload Week und ich mache dann, mach dann 4x10 und dann 4x10 Hyper Back Squats White Stands.
Mit Intraset Ammoniak Zufuhr.
Ja. Aber das ist, also wenn das Volumen, wenn der Deload nur leicht ist und das Volumen nicht reduziert wird, ist wertlos. Nicht wertlos, aber hat es nicht den
Effekt, den es braucht.
Habe ich keinen Deload gehabt. Ja. Genau, habe ich ja Hypertrophie-Woche drinnen gehabt.
Ja. Und glaubt's mir, macht den Deload, warum? Es wird wieder schwer.
Ja.
Es wird wieder schwer. Die nächste Woche, ich weiß ganz genau, im zweiten Tag der nächsten Woche denkst du, ich full depp, warum habe ich nicht gescheit degeloadet?
Genau. Ja. Und mittlerweile, und ich bin relativ lang nach der Deload-Woche wieder rein ins normale System und mittlerweile funktioniert es fast besser, weil ich das von Mike Sol das gehört habe und eigentlich einen guten Ansatz finde. Wenn ich die erste Woche bleibt, wie ich den Zyklus nachher auch gestalte, dann mache ich einen Satz weniger in der Hauptübung. Und ein paar Prozent weniger.
Oder okay, das heißt, BCRP. Wieder so wie ein Intro-Week.
Ja, genau. Du hast der Intro-Week und dann kommt der normale Zyklus, dann Deload. Ja?
Ja.
Und dann eben wieder Intro-Woche, normaler Zyklus, wieder Deload. Das funktioniert meistens gut.
Na gut.
Ja.
Okay. Dann haben wir jetzt mal einige Fragen beantwortet.
Grundsätzlich von den Fragen her ganz geil. Super. Der Großteil der Fragen, muss man jetzt sagen, war vom René. Wir haben viele andere auch noch gekriegt. Die werden wir das nächste Mal beantworten oder werden wir einen Teil auch dann das nächste Mal beantworten.
Geht es vor allem um Ernährung dann?
Ja, geht es vor allem um Ernährung, ja, wo zwei speziell, ich habe 3 Semester Ernährungswissenschaften.
Mehr als fast alle anderen da, ne? aber da geht es speziell um Ernährung, das ist sehr interessant.
Ja. Aber der Grund ist, dass Ernährung super wichtig ist bei uns natürlich, aber von der Priorität anders ist als beim Bodybuilder natürlich.
Absolut.
Ja, also ich meine, solange es genug isst und genug Protein isst und genug trinkst.
Trinken ist ganz wichtig.
Ja. Dann bist du schon mal auf der sicheren Seite. Wie geht's weiter? Ich fliege erste Septemberwoche nach Südafrika, was ganz geil ist. Zur WM Jugend Junioren habe ich 3 Athleten mit. Die Sabate Marlene, den Schmidt Kevin und den Binder Markus. Amtierender Vize-Europameister, der Kevin.
Ja.
Ja. Marlene amtierende 3. bei der Europameisterschaft. Das heißt, bei der WM Medaillen könnten schwer werden, aber wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir dort mitreden. Und dann geht's zum Bankdrücken weiter. Ja? Also geplant ist, dass wir uns wieder treffen in circa, ich meine, wir sehen sie eher ein paar Mal, aber dass wir sie vielleicht in einem Monat wieder zusammensetzen.
Ja.
Und dann schauen wir wieder, was wir machen. Also das heißt, in dem Monat brav E-Mail schicken, brav Fragen schicken, brav Dinge schicken, die ihr wissen wollt. Weil ihr könnt es mitgestalten.
Genau. Ja. Eigentlich nur ihr.
Ja,
wir müssen uns für die eigentlich dublé sein. Ja. Ja,
stimmt.
Und Chatpunkten.
Müssen wir jetzt 130 Grad schon?
Nein, ich glaube nicht. Jetzt sind wir am Over and Out.
Lights out.
Ja. Ja.